Also in Bezug auf die Beantragung der Leistung ist es ganz einfach zu sagen, so einen Fragebogen dann auszufüllen, dazu fehlt einem der Antrieb, auch das Durchsetzungsvermögen. Man kann sagen, wir übernehmen dann im Grunde das rationale Denken und Handeln, weil das kann man in dem Moment nicht. Ne? Also insofern würden viele eben abbrechen, diesen Beantragungsvorgang, wenn man nicht sagen würde, das ist in Ordnung so, mach weiter, das ist, wir machen das zusammen. In Bezug auf die eigene Erkrankung ist es so, dass die Mandanten ja nicht erst seit gestern erkrankt sind. Also die kennen ihre Diagnose ja schon länger. Und wir haben also überhaupt keine Probleme mit dem Mandanten, darüber zu sprechen oder an die Informationen zu kommen, die wir brauchen. Da kann man sich dann auch über den Job herantasten. Manche erzählen sofort, manche brauchen ein bisschen länger, aber das ist kein Thema.
Hallo und herzlich willkommen bei Lebenswert, das jetzt versichern. Mein Name ist Shilou Könke und ich bin Host in diesem Podcast der Hannoversche. Ich freue mich, die Gelegenheit zu nutzen, hier mit verschiedenen Expertinnen zu sprechen. Dabei geht es uns darum, komplexe Versicherungsthemen einfach zu klären, damit das jetzt, dieser Moment, in dem sich alles gut und richtig anfühlt, gesichert ist. Zu krank, um sich berufsunfähig zu melden? Das kommt leider wirklich öfter vor, als wir es uns vorstellen. Gut, dass es für diese Fälle professionelle Unterstützung gibt. Zum Beispiel meine heutige Gästin Isabel Stabenow. Sie berichtet von ihrem Alltag als Leistungsfallbegleiterin und wie sie Versicherte darin unterstützt, den Antrag auf Berufsunfähigkeit beim Versicherer einzureichen und die Ansprüche geltend zu machen. Ich freue mich auf das Gespräch. In unserer heutigen Folge bei Lebenswert, das jetzt versichern, soll es uns um die tiefere Beschäftigung mit dem Thema Berufsunfähigkeit gehen, und zwar anhand der Leistungsfälle, also anhand der Versicherungsfälle, bei denen eine Berufsunfähigkeit auf Seiten der Versicherungsnehmer eingetreten ist. Dafür habe ich mir einen besonderen Gast bzw. Gästin heute hier eingeladen, Isabel Stabenow von der Beratungsagentur Leistbar24. Liebe Frau Stabenow, herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.
Frau Stabenow, Sie sind Leistungsfallbegleiterin. Das heißt, Ihre Dienstleistung ist es, die Versicherungsnehmer im Fall einer eingetretenen Berufsunfähigkeit vor den Versicherungsgesellschaften zu vertreten und die Schnittstelle darzustellen zwischen den Versicherten und den Gesellschaften. Können Sie näher beschreiben, was Ihre Tätigkeit ausmacht?
Genau, ja. Also die Versicherungsnehmer wenden sich im besten Fall vor Beantragung der Leistung an uns, also bevor sie sich gegenüber dem Versicherungs- oder der Versicherungsgesellschaft, bevor sie was unternommen haben, bevor sie den Leistungsantrag bestellt haben oder den Fragebogen ausgefüllt haben, damit wir die Leistung prüfen können und das Ganze so ein bisschen steuern können und auch ja den Leistungsumfang herausarbeiten können, damit der Versicherungsnehmer weiß, was kommt auf ihm zu, welchen Leistungsumfang hat er zu erwarten. Wir müssen Kenntnis von dem Vertrag haben, über die Bedingungen, die Police, was wurde abgeschlossen. Manche Verträge sind ja auch schon sehr alt, über 20 Jahre. Da muss man genau in die Bedingungen schauen. Ja, liegen alle Unterlagen vor? Sind die Unterlagen aussagekräftig? Das muss alles vorab aufgearbeitet werden. Und erst wenn eben alles zusammengestellt ist und die Unterlagen aussagekräftig und entscheidungsreif sind, dann versenden wir eben die Unterlagen an den Versicherer.
Also man hört schon gleich am Anfang raus, es ist eine sehr nachgefragte Dienstleistung, wahrscheinlich auch eine sehr sinnvolle Dienstleistung. Haben Sie über die Jahre als Beraterin eine andere Einstellung zum Wert Ihrer eigenen Arbeitskraft bekommen?
Ja, genau. Als ich sage jetzt mal, als Schreibtischtäter oder Berater kann man natürlich auch berufsunfähig werden. Allein schon, also klar, wir haben viele Fälle, das sind dann eben Versicherungsnehmer, die körperlich arbeiten, aber ich würde fast sagen, dass die überwiegenden Fälle im kaufmännischen Bereich tätig sind. Und zum Beispiel mit einem Bandscheibenvorfall, klar, da fällt einem als erstes ein, man kann nicht lange sitzen. Das erzeugt Schmerzen, aber diese Schmerzen oder überhaupt Schmerzen zu haben, schlägt sich ja auch in anderen Tätigkeiten nieder. Zum Beispiel, dass man sich eben nicht konzentrieren kann gut oder dass man keinen Antrieb hat, dass man keine Ausdauer hat, dass die Tätigkeit verlangsamt ausgeübt wird zum Beispiel. Und da kommen dann auch schon mal ganz schnell 50% zusammen, die man aus seinen gesunden Tagen eben nicht mehr ausführen kann.
Ja, absolut. Das kann man nachvollziehen. Also gerade wenn man selber permanente Schmerzen hat, dann ist man natürlich in seinem Alltag immer abgelenkt.
Genau.
Das kann jeder nachvollziehen. Jetzt haben Sie gerade schon auf die Ursachen Bezug genommen mit dem Thema Skelett bzw. Bandscheibenvorfall. Welche Ursachen kommen aus Ihrer Praxiserfahrung am häufigsten vor bei einer Berufsunfähigkeit?
Also die Überzahl unserer Anfragen, das sind erkrankte Versicherungsnehmer, die psychisch erkrankt sind. Mhm. Das ist definitiv so. Ja, und sind dann eben auch aus allen Branchen und Gebieten, in denen sie tätig sind. Das ist die überwiegende Ursache. Wir haben natürlich auch, also überhaupt generell Nervenkrankheiten, zum Beispiel auch Fatigue-Syndrom, was jetzt auch mit Long-Covid ja öfter auftritt. Ja. Neurologische Krankheiten, psychiatrische Krankheiten, das sind wirklich so die Überzahl der Anfragen.
Mhm. Können Sie beschreiben, also das deckt sich ja auch mit der offiziellen Statistik, genau, dass psychische Ursachen oder psychische Erkrankungen die Hauptursache bei Berufsunfähigkeit ist. Können Sie beschreiben aus Ihrer Erfahrung mit Ihren Mandanten, wie sich Betroffene fühlen, die an einer psychischen Erkrankung leiden und aufgrund dessen ihren Beruf nicht mehr ausüben können?
Also in Bezug auf die Beantragung der Leistung ist es ganz einfach zu sagen, so einen Fragebogen dann auszufüllen, dazu fehlt einem der Antrieb, auch das Durchsetzungsvermögen. Man kann sagen, wir übernehmen dann im Grunde das rationale Denken und Handeln, weil das kann man in dem Moment nicht. Ne? Also insofern würden viele eben abbrechen, diesen Beantragungsvorgang, wenn man nicht sagen würde, das ist in Ordnung so, mach weiter, das ist, wir machen das zusammen. In Bezug auf die eigene Erkrankung ist es so, dass die Mandanten ja nicht erst seit gestern erkrankt sind. Also die kennen ihre Diagnose ja schon länger. Und wir haben also überhaupt keine Probleme mit dem Mandanten, darüber zu sprechen oder an die Informationen zu kommen, die wir brauchen. Da kann man sich dann auch über den Job herantasten. Manche erzählen sofort, manche brauchen ein bisschen länger, aber das ist kein Thema. Im Allgemeinen, glaube ich, im beruflichen Kontext ist es wahrscheinlich am schwersten, einfach das zu sagen, dass man eben psychisch erkrankt ist. Es fällt natürlich irgendwann auf, man ist langsamer. Wenn man zum Beispiel Teil eines Projektteams ist, ne, ist man derjenige, der alles aufhält, weil man ja die Entscheidungskraft nicht mehr hat. Das ist sicher dann das Schwierigste, damit umzugehen.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Also jemand, der auch gerade wahrscheinlich viel leistungsfähig war und sehr belastbar war in seiner Aufgabe, der ist dann natürlich eingeschränkter. Und wie Sie sagen, agiert nicht mehr so schnell und ist nicht mehr so belastbar. Und das ist dann am Anfang wahrscheinlich auch schwierig, vor sich selbst zuzugeben. Jetzt ist man da jemand, der möglicherweise auch das ganze Team so ein bisschen bremst.
Ja, genau.
Jetzt ist es ja auch Ihre Aufgabe, eine Tätigkeitsbeschreibung gemeinsam mit den Betroffenen zu erstellen. Gibt es da Berufe, die Ihnen neu waren oder Tätigkeitsbereiche, wo Sie sagen, Mensch, damit hat man jetzt nicht alle Tage zu tun. Das ist ja interessant, dass es so jemanden trifft. Können Sie da aus Ihrer Erfahrung berichten?
Ja, es ist einfach erstaunlich immer, wenn wir diese detaillierten Tätigkeiten aufschreiben, was für Tätigkeiten sich dahinter verbergen. Man denkt immer, man kennt alle Tätigkeiten, die ein, ich sage jetzt mal, Friseur ausübt oder ein Bäcker. Man sieht aber nicht alles, ne? Oder ein Lehrer zum Beispiel, man sieht ja immer nur das, was man so als Verbraucher, sage ich mal, kennt. Aber genau das ist ja wichtig an dieser Tätigkeitsbeschreibung, dass wir eben den Versicherer in die Lage versetzen, dass er die einzelnen detaillierten Tätigkeiten des Versicherungsnehmers kennt, um dann zu entscheiden, ob das nun 50% Einschränkungen sind, die sich aus der Erkrankung ergeben oder nicht. Und diese Tätigkeitsbeschreibung ist wirklich so das Kernstück des Ganzen. Grundsätzlich gibt es auch verschiedene Ausprägungen. Ne? Es kann auch der eine oder andere den gleichen Job haben, hat aber eine ganz andere Ausprägung. Ne? Also andere Tätigkeiten oder unterschiedliche Tätigkeiten, die ausgeführt werden. Das kommt vor.
Wie leicht fällt es Ihnen, sich in die Aufgabenbereiche einzudenken?
Ja, also die Tätigkeitsbeschreibung ist ja so das Kernstück der ganzen Beantragung. Die medizinischen Unterlagen sind meist vorhanden, die haben die Versicherungsnehmer, aber dass die Tätigkeit eben so wichtig ist, diese Beschreibung der Tätigkeit in gesunden Tagen, das wissen die wenigsten. Wir nähern uns darüber an, indem wir unsere Versicherungsnehmer einen Beispieltag notieren lassen und besprechen dann eben gemeinsam, welche Kompetenzen braucht derjenige für die einzelne Tätigkeit und was sind jetzt die Auswirkungen der Erkrankung. Aber das muss man eben auf die detaillierten Tätigkeiten projizieren. Dass der Versicherer im Grunde sieht, vorher, nachher, um das jetzt mal ganz platt zu sagen, ne, was hat man vor Beginn der Erkrankung eben geleistet, welche sehr detaillierten Tätigkeiten und was ist jetzt noch möglich. Die meisten sind ja arbeitsunfähig, die arbeiten dann in dem Fall gar nicht. Aber die Auswirkungen der Erkrankung auf jede einzelne Teiltätigkeit zu beziehen, das ist ganz wichtig, damit der Versicherer eben auch entscheiden kann, ob eine BU vorliegt oder nicht.
Wie ist es bei Management-Tätigkeiten beispielsweise? Da gibt es ja nicht so den normalen Tagesablauf, sage ich mal.
Das gibt es eigentlich nirgends.
Das gibt es nirgendwo.
Das gibt es eigentlich nirgends. Das hat ja nicht jeder, also oder die meisten haben ja nicht täglich den gleichen Ablauf. Ja. Das ist relativ schwierig, einen Beispieltag zu beschreiben. Okay. Klar, ne? Manchmal machen wir auch zwei. Wenn zum Beispiel jemand im Schichtdienst arbeitet, dann ist das ganz wichtig, dass man sagt, einmal, ich habe ja vielleicht andere Auswirkungen der Erkrankung, wenn ich in der Frühschicht arbeite, als wenn ich in der Tagesschicht arbeite.
Also da geht es nicht um standardisierte Aufgaben, sondern da geht es darum, welche Vielzahl an Aufgaben jemand ausübt, genau, in seiner Tätigkeit.
Und an so einem Beispieltag kann man halt am besten sehen, ich fange um 8 an, sage ich jetzt einfach mal, wie ist man da hingekommen? Das muss man auch schon mit aufschreiben, mit dem Auto zum Beispiel. Es gibt ja auch Erkrankungen, da kann derjenige nicht mehr Auto fahren. Also insofern ist dann schon das Hinkommen zur Arbeitsstätte ja schon schwierig, ne? Und an so einem Beispieltag kann man sich dann, wenn derjenige, erkrankte Versicherungsnehmer sich überlegt, was habe ich jetzt den ganzen Tag gemacht, dann kommt man eben auf diese einzelnen Tätigkeiten. Wenn man die einfach so beschreiben soll, kommt man da eher schwerer drauf. Das geht mir genauso, wenn ich meine Tätigkeit beschreiben soll, kann ich das auch am besten, indem ich gucke chronologisch, was mache ich so am Tag.
Ja. Was ist eigentlich, wenn jemand von seiner Krankheit so stark betroffen ist, dass er selber mit Ihnen nicht mehr in Kontakt treten kann und Ihre Fragen beantworten kann, zur Tätigkeitsbeschreibung beispielsweise?
Ja, also das passiert öfter, dass erkrankte Versicherungsnehmer nicht in der Lage sind, die Unterlagen selber an uns beizubringen. Dann arbeiten wir in Vollmacht zum Beispiel mit dem Partner oder wenn wir die Tätigkeitsbeschreibung erstellen, mit dem Arbeitgeber zusammen, um dann eben an die Informationen zu kommen, die wir benötigen, um den Leistungsantrag zu stellen. Ja.
Tätigkeitsbeschreibung ist also ein Kernaspekt bei der Beantragung einer Berufsunfähigkeit. Was gehört alles noch dazu?
Ja, das muss man auch sagen. Die Tätigkeitsbeschreibung ist zum Beispiel auch wichtig für die Ärzte, die später um Auskünfte gebeten werden, weil die sollen ja auch eine Einschätzung abgeben, wie prozentual oft, wie weit ist derjenige eingeschränkt. Das können die Ärzte natürlich auch nur, wenn sie wissen, was tut oder was hat der Erkrankte oder der Patient eben detailliert getan. Ne? Was hat der für Tätigkeiten ausgeführt? Den Beruf kennen die meisten Ärzte, aber eben die einzelnen Tätigkeiten nicht. Wichtig sind die medizinischen Unterlagen. Wir hatten jetzt vor kurzem eine Mandantin, die hatte überhaupt keine medizinischen Unterlagen. Das kann auch bei psychischen Krankheiten sehr schnell passieren. Man findet keinen Therapeuten. Beim Psychiater, man geht nicht als erstes zum Psychiater, man geht meist zum Hausarzt und ist dann vielleicht ein Jahr lang beim Hausarzt in Behandlung. Und dann müssen wir eben zusammen überlegen, wie kriegen wir jetzt Unterlagen zusammen. Ne? Möchte derjenige eine Reha machen? Das ist natürlich am besten, weil dann hat man einen aussagekräftigen Bericht, ein Entlassungsbericht, in dem auch Bezug genommen wird auf den Job, den man eben vorher ausgeführt hat. Da muss man dann eben zusammen überlegen, wie kommt man an Unterlagen medizinischer Art. Wichtig sind natürlich auch die Einkommensunterlagen. Da ist oft die Frage von den Versicherungsnehmern, warum muss ich das überhaupt mitschicken? Warum die Einkommensteuerbescheide? Mhm. Warum die letzten Gehaltsabrechnungen vor Erkrankung oder eventuell auch nach Erkrankung? Das ist immer die Frage, das ist auch wichtig, das zu erklären. Einkommensteuerbescheide sind eben wichtig, um zu gucken, hat derjenige noch andere Einnahmen? Manche haben ja auch zwei Jobs oder Nebenjobs. Da muss man gucken, muss man dafür auch eine Tätigkeitsbeschreibung anfertigen? Wenn das eine Tätigkeit ist, über die der Lebensunterhalt generiert wird, muss man das dann eben auch. Ne? Wenn das jetzt aber nur eine geringfügige Tätigkeit ist, dann eben
ja,
nicht.
Ja, klar. Wenn wir Ihre Funktion als Leistungsfallbegleiterin betrachten, ab welchem Zeitpunkt wenden sich Versicherte an Sie?
Oh, das ist ganz unterschiedlich. Also viele werden über Makler auf uns aufmerksam gemacht. Das ist definitiv so. Manche kommen auch erst 2 Jahre nach einer Erkrankung, arbeiten schon wieder, weil sie gemerkt haben oder dann verstanden haben, dass man auch dafür Leistungen beantragen kann für diesen begrenzten Zeitraum. Wir haben auch eine vor kurzem eine Mandantin gehabt, die hatte Brustkrebs. Die hatte dann in 2014 und 15 schon eine Einschränkung, hat in der Zeit nicht gearbeitet. Dann wurden quasi aus diesem einen Antrag wurden dann 2 Leistungsanträge. Also einmal für 2014 und 15 hat sie Leistung bekommen für eine begrenzte Zeit. Und ab 2019 war sie dann psychisch erkrankt aufgrund dieser Krebserkrankung oder als Folge der Krebserkrankung und hat dann eben unbefristet Leistung bekommen. Also jeder kommt im anderen Zustand oder anderen Status zu uns. Manche auch erst nach Ablehnung des Anspruchs. Dann formulieren wir den Widerspruch.
Wie reagieren Versicherungsgesellschaften auf Sie und Ihre Funktion?
Ja, also sie freuen sich. Ich habe gerade letzte Woche wieder fast eine Stunde mit einer Leistungsprüferin telefoniert. Die sagt, es müsste unbedingt einen direkten Draht geben vom Versicherungsberater zur Versicherungsgesellschaft. Ja. Klar, die Unterlagen sind wahrscheinlich anders aufgearbeitet, sage ich jetzt mal. Also je nach Krankheit können sich eben die Versicherungsnehmer nicht so gezielt an die Unterlagen setzen und die so aufbereiten. Und dadurch spart die Versicherungsgesellschaft natürlich auch Zeit und Personal, wenn das Ganze schon so aufgearbeitet ist, dass man eben nichts mehr nachfragen muss. Mhm. Und das ist unser Ziel, dass möglichst gar nichts nachgefragt werden muss und keine Unterlagen mehr nach Versand des Leistungsantrages angefragt werden. Also das klappt auch.
Das beschleunigt den Prozess.
Genau. Und so Punktlandungen passieren öfter. Also wir haben jetzt eine Beantragung gehabt, da war es in einer Woche durch. Ne? Also eine Woche vom Erhalt des Leistungsantrages. Also der Versicherer hat den Leistungsantrag mit Unterlagen erhalten und hat nach einer Woche eben dieses Anerkenntnis formuliert.
Und wie lange dauert es dann, bis die Leistung ausgezahlt wird? In der Regel?
Das geht relativ zügig. Das ist meist gleichzeitig mit dem Schreiben. Manchmal sogar vor dem Schreiben ist das Geld schon auf dem Konto. Es gibt auch Mandanten, die rufen uns an und sagen, das Geld ist schon da und wir haben das Schreiben noch gar nicht, weil die Post langsamer ist als die Überweisung. Das ist ganz unterschiedlich.
Braucht es für diese Beratungsleistung ein spezielles juristisches Fachwissen?
Also man muss gerne Verträge lesen, das ist wichtig. Ne? Man muss Bedingungen lesen, auch wenn die natürlich im Großen und Ganzen sich ähneln. Aber da wir ja eben auch oft mit alten Verträgen zu tun haben, manchmal auch aus 1998 oder so, da gab es ja ganz andere Bedingungen, Meldefristen zum Beispiel. Also das muss man schon gerne mögen und sich gerne in Gutachten einlesen und auch keine Angst vor Erkrankungen haben. Ne? Also über Krankheit zu reden, das ist natürlich auch ganz wichtig. Ne?
Wie aufwendig ist das Ganze sozusagen und welche Voraussetzungen benötigen Sie für diese Leistung, die Sie erbringen?
Ja, also wir sind ja Versicherungsberater nach § 34d Absatz 2. Das heißt, wir dürfen Rechtsberatung ausüben und also im Unterschied zum Versicherungsmakler zum Beispiel. Und die Tätigkeit, also wir gehen immer davon aus oder gehen auch mit Kollegen überein, dass wir 60 bis 80 Stunden für einen Leistungsfall benötigen, also für eine Beantragung. Und das ist ja schon viel Zeit, die man da aufwendet. Das ist natürlich für einen Versicherungsmakler dann schwierig, nebenbei zu machen. Ne? Und das ist ja nicht die Kernkompetenz dann.
Jetzt sprechen Sie von 60 bis 80 Stunden Begleitung, die Sie dann übernehmen. Das klingt jetzt sehr, sehr aufwendig. Wie kann ich mir vorstellen, welchen Kostenrahmen hat das Ganze? Gibt es da eine Orientierung, die Sie geben können?
Ja, also wir fangen immer mit einer Prüfung der Ansprüche an. Die kostet bei uns 290 Euro. Und da ist eben integriert, dass wir uns den Vertrag angucken, die Bedingungen, die Police, den aktuellen Nachtrag und eben auch medizinischen Bericht. Wenn zum Beispiel jemand nach einer Ablehnung sich an uns wendet, fangen wir auch mit dieser Prüfung der Ansprüche an. Weil auch wenn wir da einen Widerspruch einlegen müssen, müssen wir ja wissen, was für ein Vertrag ist das, den wir da bearbeiten, ne, welche Bedingungen liegen vor. Genau, wie ist der letzte Schriftwechsel mit dem Versicherer? Also wir beginnen immer mit dieser Prüfung der Ansprüche. Und wenn wir dann eben in dem Telefonat, was auch integriert ist in dieser Prüfung, mit dem Versicherungsnehmer diese ganze Leistungsumfang besprechen und auch die Grundlage der Ansprüche, dann können wir dann im Anschluss eben sagen, was kostet das? Ne? Also möchtest du das vielleicht selber machen, indem du eben dich vielleicht nur meldest bei Fragen oder sollen wir das Ganze in Vollmacht übernehmen? Aber unsere Kosten oder unser Honorar lehnt sich immer an den Leistungsumfang an, weil wir natürlich jemanden, der nur für ein Jahr Leistung bekommt, das nicht das gleiche Honorar abnehmen können oder in Rechnung stellen können, wie jemanden, der 3 Jahre rückwirkend Leistung bekommt und nach vorne unbefristet. Das ist ja ein großer Unterschied.
Also es ist von Fall zu Fall Unterschied.
Genau, also wie gesagt, wir beginnen immer mit dieser Prüfung und dann danach entscheiden wir zusammen mit dem Versicherungsnehmer oder mit unserem Mandanten, wie wir dann weiter vorgehen.
Jetzt interessiert mich natürlich auch noch, die Frage muss ich unbedingt stellen, wie viele Fälle kennen Sie aus Ihrer Praxis, in denen ein Versicherer die Leistung nicht gezahlt hat? Kommt das vor? Und wenn ja, weshalb wurde die Leistung nicht gezahlt?
Genau, also das kommt schon vor. Also je mehr Fälle wir bearbeiten, desto öfter kommt natürlich auch mal so ein Fall vor, aber wirklich selten. Also da wir ja auch Fälle nach Ablehnung übernehmen, da kann man natürlich nicht mehr so viel steuern. Ne? Wir hatten jetzt zum Beispiel auch einen Fall, ein Versicherungsnehmer hat sich an uns gewandt, der hatte Ablehnung von 2 verschiedenen Versicherern. Der eine Versicherer hat mittlerweile gezahlt, der andere ziert sich noch. Da ist natürlich, kann man nicht voraussagen, ganz sicher voraussagen, dass eben dann eine Leistung erfolgt, ne? Weil man da natürlich auch rückwirkend Unterlagen nicht mehr so gut erzeugen kann, ne? Über einen Krankheitszustand, der eben vor 3 Jahren akut war. Oder wenn wir übernehmen mittlerweile eben auch gern knifflige Fälle, die nicht so erfolgsaussichtig sind. Oder jetzt den Fall, den ich vorhin erwähnt habe, dann hat jemand keine Unterlagen. Das muss man natürlich auch manchmal akzeptieren, ne? Dass man eben sagt, okay, wir beantragen, wir gucken mal. Das kommunizieren wir aber dann auch mit unserem Mandanten. Dann muss man sagen, bei Selbstständigen, da sind natürlich dann auch die BWL-Unterlagen noch relevant für die Entscheidung des Versicherers. Da ist eben noch eine Schleife mehr, die gedreht werden muss. Oder zum Beispiel, wenn es hohe Monatsrenten sind, dann ist die Prüfung auch umfangreicher. Also es passiert mal, dass ein Fall nicht durchgeht oder ein Versicherungsnehmer ganz klassisch fängt einfach wieder an zu arbeiten. Das kann ja auch passieren, ne? Dass man eben eine Erkrankung hat, die es dann doch erlaubt oder einen Krankheitsverlauf. Das ist natürlich auch gut. Aber dann, klar, dann zahlt die Versicherungsgesellschaft natürlich nicht.
Jetzt haben Sie von BWL-Unterlagen gesprochen. Was bedeutet das konkret?
Ja, also das sind entweder Jahresabschlüsse oder G&V-Abrechnungen, damit der Versicherer eben sehen kann, gab es schon Verluste aufgrund der Erkrankung?
Gewinne- und Verlustabrechnungen.
Genau. Mhm. Gab es schon Einbußen? Ne? Das wird ja sonst bei den Angestellten eben über das Gehalt gesehen oder sichtbar. Und bei den Selbstständigen ist für die BU eben relevant, gibt es Einbußen im Bereich des Unternehmens.
Kommt es vor, dass es in solchen Fällen auch zu Kulanzzahlungen kommt durch die Versicherer?
Also Kulanzzahlungen sind immer die zweite Wahl. Natürlich wollen wir zuerst immer, oder das Ziel ist, eine unbefristete Leistung zu bekommen. Aber das kann für den Einzelfall eine gute Lösung sein. Zum Beispiel, wenn ein Vertrag bald ausläuft oder derjenige schon wieder arbeitet und der Versicherer dann sagt, okay, bevor wir jetzt großartig hier noch 5 Ärzte anschreiben, sagen wir, wir zahlen eine Kulanzzahlung für ein Jahr. Also das muss man dann eben immer absprechen, ne? Wie der Versicherungsnehmer das möchte. Manche sind zufrieden dann damit, für manche ist es aber auch nicht der richtige Weg. Also das ist wirklich eine Einzelfallentscheidung.
Aber der Großteil der Gesellschaften hat aus Ihrer Erfahrung geleistet?
Der Großteil der Gesellschaften leistet und die wollen auch leisten. Also die Leistungsprüferin, mit der ich neulich gesprochen habe, die sagte auch, das war zum Beispiel auch ein Fall, da waren die Aussagen der Ärzte nicht so ganz konform und plausibel. Das waren auch Ärzte aus verschiedenen Fachgebieten. Das kommt ja auch immer hinzu, wenn jetzt Versicherungsnehmer erkranken, dann sind sie ja nicht nur in einem Fachgebiet erkrankt, dann sind sie vielleicht orthopädisch betreut von einem Behandler, psychiatrisch oder eben neurologisch. Und da muss man diese ganzen Berichte und Auskünfte der Ärzte ja auch zusammenbringen. Und die sind nicht immer unbedingt ja, analog und gleich in der Aussage, ne? Und dann bemühen sich die Versicherer wirklich, die rufen bei uns an und sagen, oh, wir kommen da einfach im Moment noch nicht auf den medizinischen Nachweis. Was können wir tun? Und dann reden wir zusammen mit dem Mandanten und überlegen, wie man da eben den medizinischen Nachweis zum Beispiel hinkriegt.
Also die suchen auch gemeinsam
nach Lösungen. Und das finde ich total toll. Also das ist wirklich mittlerweile ein gutes Miteinander.
Jetzt haben Sie gesagt, die Mandanten nehmen manchmal auch einfach ihre Arbeit wieder auf, weil sie sich besser fühlen oder beginnen eben wieder die Arbeit. Es ist ja generell das Ziel, die Betroffenen, Berufsunfähigen auch wieder langfristig in die Arbeitswelt zu integrieren. Können Sie aus Ihrer Erfahrung auch berichten, dass das eintritt, dass das gelingt?
Unbedingt. Also da freue ich mich auch immer ganz besonders drüber, wenn Mandanten nach 1, 2 oder 3 Jahren bei uns anrufen und sagen, sie wollen eine Arbeit aufnehmen, was auch immer für eine Arbeit. Das kann auch erstmal eine Aushilfstätigkeit sein, aber um überhaupt wieder Struktur in den Tag zu bringen und eine Aufgabe zu haben, das ist ja auch ganz wichtig. Und das ist einfach, das ist ja auch der Sinn der BU, ne? Dass die Versicherungsnehmer, die eben eine Zeit lang nicht die Kraft hatten, so zu arbeiten wie in gesunden Tagen, dass sie dann eben unter Leistungsbezug Kraft wieder tanken können und dann eben wieder anfangen zu arbeiten. Das ist ja Sinn und Zweck der Berufsunfähigkeitsversicherung. Mhm.
Sie haben vorhin von dem Fatigue-Syndrom gesprochen. Das ist ja auch eine Folge der Corona-Erkrankungen. Inwiefern stellen Sie fest, dass Corona-Erkrankungen Auswirkungen haben langfristiger Art auf Ihre Mandanten?
Also wir haben inmitten der Pandemie hatten wir 2 Ärzte zum Beispiel, die aufgrund einer schweren Vorerkrankung ihren Beruf in einer allgemeinen medizinischen Praxis nicht mehr ausüben konnten. weil sie, wenn sie sich angesteckt hätten, eben einen schweren oder tödlichen Verlauf gehabt hätten mit einer Corona-Erkrankung. Da ging es dann um die Unzumutbarkeit der Arbeitsleistung. Da haben auch jeweils zwei Versicherer sofort gezahlt. Also das heißt, diejenigen wurden sofort aus dem Verkehr genommen und brauchten nicht mehr zu arbeiten. Das hat natürlich mit Fatigue nichts zu tun, aber das waren so die ersten Auswirkungen von Corona. Jetzt haben wir Fälle, die mit Long-Covid-Symptomen zu uns kommen, aber auch ganz unterschiedlicher Art. Da muss man erstmal gucken. Also die Fälle, die wir jetzt haben, sind noch nicht entschieden. Das sind zum einen Fälle, ja, manche waren schwer krank, ne? Die hatten, waren auch im Krankenhaus, wurden da behandelt und hatten, wurden beatmet. Die haben natürlich sehr aussagekräftige medizinische Unterlagen auch über die Folgen der Erkrankung. Wenn man jetzt einen normalen Verlauf hatte, sage ich mal, und den zu Hause abgewartet hat oder behandelt hat oder selber behandelt hat, hat man natürlich nicht so viele medizinische Unterlagen, ne? Und da muss man erstmal dran arbeiten, am besten vielleicht eine Reha zu machen, um eben überhaupt einen aussagekräftigen Bericht eines Arztes dann dazu haben zu können. Weil auch da geht es ja wieder darum, man hat es wieder aus verschiedenen Gebieten, Fachgebieten. Manche haben pneumologische Schwierigkeiten oder Symptome, das heißt, die haben Husten und ja, die Psyche spielt natürlich auch mit oder neurologische Einschränkungen, wie zum Beispiel eben das Fatigue-Syndrom. Da muss man erstmal jemanden finden, der einen medizinischen Nachweis dann dafür erstellt.
Ja, jetzt haben wir ganz viel über Ihr konkretes Tätigkeitsfeld gehört, der Leistungsfallbegleitung. Ich möchte gerne zum Abschluss eine persönliche Frage noch stellen. Und zwar, Sie haben das so schön beschrieben, dass Ihre Mandanten auch sich wieder an Sie wenden und Ihnen ein Signal geben, wenn Sie wieder ins Berufsleben eingetreten sind und dann Sie sich darüber gemeinsam auch freuen, dass derjenige wieder integriert ist ins Arbeitsleben. Da kann ich mir auch vorstellen, dass Sie viel Dankbarkeit erfahren von Seiten Ihrer Mandanten, die Sie begleiten, dass natürlich die jetzt nicht alleine gelassen werden in diesem teilweise auch wahrscheinlich für die Betroffenen nicht so ganz einfachen Prozess, weil man einfach nicht weiß, was erwartet wird in der Situation und welche Unterlagen beigebracht werden müssen. Wann haben Sie zuletzt Dankbarkeit empfunden?
Ja, also man darf nicht vergessen, die Mandanten sind ja krank. Natürlich freuen sie sich dann, können sie sich trotzdem freuen, wenn sie ihr Recht bekommen haben. Das ist, glaube ich, immer ganz wichtig. Ne? Also sie haben sich krank gefühlt und BU gefühlt und jetzt hat jemand gesagt, okay, du bist berufsunfähig. Manche freuen sich ein bisschen leiser, manche ein bisschen lauter, das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Aber uns geht es auch so, wenn wir das Anerkenntnis bekommen, dann mache ich immer noch einen Satz aus dem Stuhl, weil das einfach, ja, dann hat sich diese ganze Arbeit gelohnt und der Versicherungsnehmer ist natürlich erleichtert. Klar, er hat jetzt erstmal diesen finanziellen Ausgleich und ist nicht mehr eben in so einer angespannten finanziellen Situation.
Ja klar, also, es ist die Existenzsicherung für viele natürlich, genau. Das darf man nicht vergessen. Ne? Deswegen gibt es die Berufsunfähigkeitsversicherung ja auch, weil sie das Gehalt ersetzt.
Genau, ganz oft kriegen wir hinterher Briefe oder Geschenke oder Pralinen oder so oder eine Flasche Sekt zugeschickt, weil derjenige sich dann eben natürlich freut und auch dankbar ist, dass das funktioniert hat.
Ja, ne? Dann erfüllt sie ihr Beruf mit derselben Dankbarkeit sozusagen
total,
an der Stelle.
Also ich mache das total gerne und das ist genau die richtige Tätigkeit für mich.
Toll. Ja, vielen Dank, liebe Frau Stabenow, dass Sie sich die Zeit genommen haben und heute hier im Gespräch waren und uns Ihre Einblicke aus der Leistungsfallbegleitung gegeben haben. Dafür bedanke ich mich herzlich und ja, verabschiede Sie jetzt. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ja, vielen Dank, Frau Könke.
Herzlichen Dank an Frau Stabenow und herzlichen Dank an euch fürs Zuhören. Jetzt wisst ihr, was bei Beantragung einer Berufsunfähigkeitsleistung wichtig ist. Wie immer an dieser Stelle freue ich mich auf eure Meinung zum Thema und auch auf eure Fragen. Gibt es Aspekte zur Absicherung von Lebensrisiken, über die ihr gerne mehr erfahren möchtet? Schreibt uns einfach eine E-Mail an redaktion@hannoversche.de. Ich freue mich auf eure Anregungen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören. Eure Shilou.